Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
Bist du schon nervös?
Ein bisschen schon, irgendwie.
Also bei mir steigt das Adrenalin. Ich bin morgens schon um 5 Uhr wach, obwohl ich erst um 12 oder um 1 ins Bett gehe, weil nur noch Studioszene und Leadcon in meinem Kopf sind, das Team.
Du bist ja auch hauptberuflich da quasi permanent drin, ne?
Ich bin auch Litfaßsäule von der Studioszene.
Das stimmt.
Und das Team arbeitet mit Hochdruck gerade an der Produktion. Es sind noch letzte Details zu tätigen, so beispielsweise Sachen wie Programmheft erstellen oder sowas, ne? Oder dann noch irgendwelche Grafiken für Besucherführungen, damit auch jeder weiß, wo er hin muss.
Ja, also es sind halt diese ganzen kleinen Details, die erledigt werden müssen. Ich krieg's das immer am Rande mit. Und ja, aber trotzdem irgendwie, ich freue mich total drauf. Aber ich bin auch froh, wenn es vorbei ist und alles erledigt ist. Und ich glaube, bei dir ist es genauso. Wahrscheinlich noch 100-mal mehr.
Ja, ich glaube, aktuell ist mein größtes Problem, dass ich die Sorge davor habe, dass irgendjemand beim Studiosofa auf uns zukommt und dann sagt, hi, hier bin ich und wir überhaupt gar keine Ahnung haben, wer das ist.
Ja, wie gesagt, das wird passieren. Ich kenne es ja schon aus Erfahrung. Mir ist es ja schon passiert, aber gut. Willst du machen, ne? Entschuldigen und sagen, sag nochmal, wer du bist.
Genau, aber unseren Gast heute treffen wir auch bei der Studioszene nicht nur vor Ort, sondern auch bei sich im Studio. Und wer das ist und um was es sich da handelt, erfahrt ihr jetzt.
Yes.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 214. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz.
Und ich mit dem Mann, der nur noch wenig schläft, Marc Bohn.
Genau. Und wir begrüßen heute im Podcast Producer und Songwriter Bastl Hallack. Hallo Bastl, schön, dass du dabei bist.
Moin aus Hamburg.
Hi.
Wir sprechen mit Bastl heute darüber, wo die Grenzen zwischen Producing und Mixing sind. Also ihr kennt das vielleicht, man fängt am Rechner an, einen Song zu schreiben, zu produzieren und irgendwann verliert man sich schon in Soundanpassungen, am Rechner geht schon ins Mixing rein und das Songwriting fällt schon irgendwie so hinten drüber. Und Bastl erklärt uns, wie man vielleicht auch eine Songwriting-Session vorbereiten kann, ohne sich in solchen Details schon zu Beginn zu verlieren und wie er einfach an diese Sache rangeht und wo er die Grenzen setzt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Instagram, YouTube und Facebook und Co. stellen. Oder erzählt uns doch mal, wo setzt ihr die Grenzen, wie bereitet ihr eine Songwriting-Session vor oder arbeitet ihr schon direkt in einem Mixing-Template, was ja auch eine Möglichkeit ist. Erzählt doch einfach mal. Aber Bastl, wir beginnen jetzt einfach mal mit dir und deinem Lebenslauf, würde ich jetzt schon fast sagen. Du hast ja schon, ich weiß gar nicht, ich habe mir so viele Notizen gemacht, was du schon alles erlebt hast und wir haben schon auch gemerkt, dass wir viele Leute auch kennen, gemeinsam aus deiner Zeit aus Köln, aber was mich erstmal am meisten interessiert ist, du hast in Sydney gelebt und dann auch in den 301 Studios gearbeitet. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam das dazu? Ich habe Ende der oder Mitte der 90er habe ich in Hamburg, ich bin kein Hamburger, ich komme gebürtig eigentlich, also ich bin ursprünglich aus Hagen, aus Westfalen. Bin dann über Umwege dann in Hamburg gelandet und habe dann SAE gemacht, schlicht und ergreifend. Und Hamburg war gut zu mir, hat mich aufgenommen und habe relativ viel in Studios gearbeitet, weil ich Musiker-Background habe. Ich war also wirklich ewig und 3 Tage Studio-Gitarrist, Session-Gitarrist. Und habe aber auch nebenbei natürlich auch, wie man das so macht, natürlich mitgemacht und Songs geschrieben und hier, mach doch mal da. Ein paar Ideen dazu gesteuert, bis ich dann merkte, okay, warte mal, das muss ein bisschen weitergehen. Und dachte mir, das ist viel spannender, als mich nur auf ein Instrument zu verlassen. Also habe ich dann die SAE gemacht quasi, habe mich dann angemeldet, wurde auch genommen, glücklicherweise. Und von da ging es dann relativ schnell. Ich habe dann hier in Hamburg relativ schnell Fuß fassen dürfen. Und das hatte aber irgendwann der Studiomanager in Hamburg mitgekriegt, ein lieber alter Freund von mir, der quasi dabei war, nach Sydney zu ziehen, weil der Gründer der SAE, Tom Bissner, hatte dort geplant, diese 301-Studios zu bauen. Mhm. Und da war ich glücklicherweise an erster Stunde. Also es ging wirklich so ab. Er meinte dann, bring mal eine Gitarre mit, lass mal checken. Haben wir gemacht, hat funktioniert. Und kurze Zeit später fragte er mich, ob ich mir vorstellen könnte, den Kontinent zu wechseln. Und klar, so, und das ging dann auch wirklich innerhalb von Wochen. Das war wirklich Wohnung aufgeben, ab, alles weg, einen Haufen Gitarre mitgenommen, was man so braucht und tschüss. Ja, und dann war ich da eigentlich von Tag 1, also ja, die haben eigentlich schon gebaut. Während die noch gebaut haben, hatten wir so einen Office-Raum mit vollgestellt mit Kram. Und da haben wir schon die ersten Platten und Produktionen gemacht, tatsächlich. Also es ging jetzt vorrangig darum, eine Produktion einer sehr bekannten Sängerin dort, Grace Knight hieß die. Und da haben wir dann angefangen zu arbeiten, der liebe Jochen und ich. Und seitdem sind wir enge, gute Freunde. Und ich kann ihn auch meinen Mentor schimpfen, quasi. Ich habe sehr viel gelernt dort in dieser Zeit. Viel mit Bekannten und auch mit unbekannten Menschen arbeiten dürfen und mal ein bisschen Einblick bekommen, wie das auch im Ausland eigentlich so ist.
Cool. Klaus, hast du damals überlegt, auch nach Sydney zu gehen von der SAE aus? Da gab es ja die Möglichkeit, ne?
Ja, aber nee, da war ich noch nicht so weit. Also das, nee.
Okay, ich glaube, Patrick Leuchter und Stefan Lemke, die auch schon mal hier zu Gast waren im Podcast, die haben das gemacht.
Die haben das gemacht, Byron Bay dann, ja.
Genau, in Byron gab es dann das Headquarter der SAE quasi. Und das Studio 301 war dann in Sydney selbst. Sie sind ja vor kurzer Zeit wieder umgezogen in neue Räumlichkeiten. Aber ja, in Byron war ich tatsächlich auch eine ganze Zeit, haben da auch gemacht. Das war aber bevor es noch dieses Headquarter gab.
Okay, ja, witzig. Du hast jetzt eben im Vorgespräch auch erzählt, dass du im letzten Jahr 250 Songs produziert ungefähr. Und geschrieben hast. Ungefähr?
Nein, das habe ich natürlich nicht. Ich habe die deutschen Fassungen für Synchronsongs gemacht quasi, die man in Filmen sieht oder die man auf YouTube oder in Instagram oder wo auch immer sieht. Ja. Songs 250 wäre ein bisschen happig tatsächlich. Kriege ich dann auch nicht hin. Das ist ein bisschen viel, ja.
Okay, erklär doch mal, wie sieht da der Workflow aus? Also wenn du solche Musik produzierst für unter anderem Netflix oder YouTube-Geschichten?
Es gibt eine Originalfassung natürlich. Die wird dann, je nachdem, wer das anbietet, ob das jetzt Netflix oder wer auch immer ist, wird in vielen Sprachen übersetzt natürlich. Also ob das jetzt Italienisch ist, Türkisch ist oder Spanisch, völlig egal. Und und die muss es halt in dieser Sprache geben. Und dann kriegt man dort einen Text, also ein Text wird dann übersetzt quasi. In dem Fall macht das tatsächlich meine Frau, die selber auch eine fantastische Sängerin und Songwriterin ist und die halt vom Fach ist und weiß natürlich, was funktioniert in einem Song. Weil jemand, der jetzt ein Dialogbuch schreibt, ist nicht zwingend ein guter Songübersetzer, sage ich mal. Da geht es ja um andere Dinge auch. Und das macht die ganz hervorragend und funktioniert hervorragend. Ja, und dann hast du entweder die Cast-Stimme quasi, also die dir auch in dieser Serie spricht, oder es werden Leute vorgeschlagen, oder ich habe einen relativ großen Pool an wirklich hervorragenden Sängerinnen und Sängern, wo ich dann reingreife und sage, hey, pass auf, wie wär's denn hier mit der oder dem Sänger oder der Sängerin? Genau, und dann wird das aufgenommen und in der Regel, es geht wirklich von einfachster Melodie für Dreijährige bis hin wirklich zum ausproduzierten Pop-Song à la Katy Perry ist da eigentlich alles drin. Also es ist keine Seltenheit, dass hier 40 Spuren auf sind, nur Gesang tatsächlich. Mhm. Und dann geht es halt darum, das Ganze dann auch so zu bearbeiten, dass es dann quasi dem Original entspricht. Mit Delays und Effekten und Grammophon und hinten links und vorne rechts und alles das komplette Programm eigentlich.
Ja krass, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, ne? Mhm. Wenn man dann auch mal einen englischen Song bekommt, den man dann in Deutsch umsetzen muss, wo dann auch einfach der Inhalt auch transportiert werden muss und es muss die Akzentuierung und die Rhythmik auch der Vocals genau drauf passen. Wo siehst du da die Herausforderung?
Beim Text tatsächlich, weil mit dem Text steht und fällt die ganze Nummer. Wenn der Text nicht singbar ist und die Phrasierungen anders sind als im Original, das ist eine eigene Kunstform tatsächlich, dann kannst du den besten Sänger der Welt haben oder Sängerin und es funktioniert einfach nicht. Und wenn du aber mit, Gott sei Dank, habe ich das Glück, mit wirklich erfahrenen Leuten zu tun zu haben. Die kommen rein, die bereiten sich dementsprechend auch vor, kommen rein, wissen, was sie tun. Und dann, mir ist tatsächlich wichtiger, dass man eine gute Zeit hat, weil ich sehr schnell arbeiten muss auch und will. Also ganz ehrlich, in der Regel sind wir in 2 Stunden spätestens fertig mit so einer Nummer, die 3 Minuten lang ist. Mhm. Ach, wenn wir Glück haben, gibt es eigene Stamps, dann kannst du halt eben auch hören, was sind die Chöre. Wenn du Pech hast, gibt es keine, dann gibt es einen Stereo-Track und dann darfst du dir die 5 Stimmen, die da hinten mitsingen, dann tatsächlich auch noch raushören. Da kommt der Musiker-Background dann aber ganz, ganz gut eigentlich. Und dann arbeitet man sich das schnell. Das geht aber alles. Das ist eine Erfahrungssache. Wenn man jetzt hunderte von den Dingern gemacht hat, dann weiß man im Grunde ja auch, worum es irgendwie geht. Das Schöne bei der Sache ist, ich lerne halt ohne Ende natürlich nach wie vor, was ich total spannend finde, weil es ist, gibt kaum was Spannenderes für mich, als zu gucken, was andere eigentlich machen oder die Kollegen so machen. Warum das so toll klingt, warum das so klingt, wie es ist oder klingt. Und ich finde das sehr inspirierend tatsächlich für die eigenen Sachen, die man natürlich auch macht.
Ja, cool. Ich weiß jetzt natürlich, dass du auch für eine Serie von Mattel viel gemacht hast, also für Wavi, weil die Songs auch hier bei uns zu Hause das ein oder andere Mal laufen. Aber erzähl doch mal, was war für dich so in der Vergangenheit oder vielleicht auch im letzten Jahr so die interessanteste Produktion?
Boah, das ist eine gute Frage. Puh, das kann ich tatsächlich nicht auf eine Produktion festlegen, weil es sind wirklich so viele. Also ich habe in der Regel wirklich 5 bis 12 Sänger pro Woche da. Also gerade letztes Jahr war wirklich ein bisschen heftiger. Da ist so viel durchgejagt worden, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich habe nebenbei ja auch noch die eine oder andere Platte produziert oder Demos gemacht und ganz viel für Bonedo geschrieben übrigens auch und also wirklich viele Sachen gemacht. Jetzt ja auch umgezogen mit dem Studio, das musste ja auch alles vorbereitet werden. Kann ich so nicht sagen, tatsächlich.
Okay.
Es ist wirklich,
Kein Problem.
Es ist wirklich schwierig. Es hat alles seine Vorteile, sag ich mal. Weißt du, wenn du jetzt einen Song schreibst, dann achtest du auf andere Dinge, als wenn du jetzt einen Song, also ich sag's jetzt mal ganz doof, nachbaust. Und dann aber den Anspruch hast, das quasi besser zu machen als das Original, wenn das überhaupt möglich ist, natürlich. Und das hat alles seine guten Seiten, finde ich. Also es ist schwer zu sagen.
Okay. Aber wo ich mir sicher bin, dass du was zu sagen hast, ist zu den Workshops, die bei euch in den Home-Studios in Hamburg stattfinden, während der Studioszene. Und unter anderem gibst du auch einen Workshop. Sag doch mal, was ist der Inhalt?
Der Inhalt ist, also im Grunde ist es ja eine Idee, wie ich gewisse Dinge, wie ich an die Sachen herangehe. Und das heißt natürlich nicht, dass das der richtige Weg ist. Es ist aber der Weg, der bei mir jetzt seit ungefähr 20 Jahren funktioniert, letztendlich. Das heißt also, ich binde analoge Hardware auch schon im Songwriting ein und oder in der Produktion ein, auch wenn ich jetzt natürlich nicht schreibe in dem Fall, und binde das Zeug ein, arbeite jetzt auch neuerdings mit einer Duality SSL und habe einen Haufen Kram hier rumliegen und binde das in meine Workstation mit ein und mache so ein hybrides Setup, also ein wirklich hybrides Setup. Und jetzt nicht nur, ich habe einen Kompressor in der Summe und einen Limiter, sondern wirklich in den einzelnen Spuren auch. Inspiriert das nicht, bringt das was, bringt das nichts, so, das muss man dann herausfinden. Und darum geht es letztendlich auch so ein bisschen in dem Workshop. Also ich mache einen Song auf und sage hier, der ist in the box gemacht. Für mich gibt es ja kein besser oder schlechter. Es gibt nur, was einem besser gefällt und nicht so gut gefällt. Aber was mir gefällt, muss ja jemand anderem nicht gefallen letztendlich.
Ja, klar.
Es ist ja nur eine Inspirationsidee letztendlich.
Ja.
Aber es geht um Geschwindigkeit. Cool. Und genau diese Geschwindigkeit erreiche ich jetzt zum Beispiel mit Hardware tatsächlich. Das ist einfach verbindlicher für mich. Klingt, ich drehe auch kaum noch an Knöpfen, aber es ist dann sofort da. Und dann kann man, das inspiriert dann. Guter Sound inspiriert ja, meiner Meinung nach.
Ja, da kommen wir ja bestimmt noch gleich dazu. Also dein Workshop findet am Dienstag statt, 22.10. von 11.30 Uhr bis ca. 13 Uhr. Aber bei euch ist ja echt wirklich sehr, sehr viel los. Es gibt verschiedene General-Lake-Hör-Sessions. Es gibt einen Workshop mit Moritz Enders, mit Tillmann, Ilse, der auch schon hier zu Gast war. Wollte eigentlich ja heute auch dabei sein beim Podcast, ist leider krank. Gute Besserung an der Stelle nochmal. Und es gibt auch eine Studiotour mit Franz Plaza. Und Warren Ewart macht dann auch abends noch einen Workshop. Und ja, das ist tatsächlich schon ausgebucht. Aber anmelden für Bassels Workshop könnt ihr euch unter home-anmeldung@audiopro.de einfach betreff schreiben, für welchen Workshop ihr euch anmelden wollt und euren Namen schicken. Und genau, dafür braucht ihr auch gar kein Insights-Ticket von der Studioszene. Es gibt Programmpunkte, da braucht ihr ein Insights-Ticket für von der Studioszene, aber alle Infos findet ihr da unter studioszene.de. Dort einfach aufs Programm klicken, Timetable, Studioszene und dann habt ihr die Übersicht über das volle Programm und auch über das Insights-Programm. Okay, aber dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ins Thema ein. Wo liegen die Grenzen zwischen Mixing und Songwriting? Vielleicht zu Beginn mal die Frage, wie bereitest du so eine Songwriting-Session vor, um dich wirklich halt auf das Songwriting zu konzentrieren, ohne schon ans Mixing zu denken?
Naja, das Erste ist erstmal ein klares Ziel. Also ich finde ja, wenn man sich mit dem Artist oder mit dem Musiker unterhält oder dem Sänger meistens in dem Fall, sollte schon irgendeine Art Idee da sein. Irgendwas. Ob das jetzt das ist, was der Künstler selbst mag oder aufgrund früherer Produktion gemacht hat, dass man so zumindest eine Schussrichtung hat. Bringt ja nichts, wenn man mit einem Rockmusiker irgendwie anfängt, Reggae zu machen, so, ne, wenn man das jetzt gerade so empfindet. Also es sollte schon irgendwie passen. Und je klarer das Ziel ist, desto klarer ist eigentlich auch der Weg, meiner Meinung nach. Alles innerhalb dieses Weges dann ist aber dann tatsächlich komplett offen. Also sprich, ich habe hier immer eine Auswahl an Instrumenten rumliegen. Also für mich ist Songwriting, Kreativität sollte auch in einem kreativen Raum stattfinden. Deswegen liegt hier auch ganz viel Kram rum, was auch inspirieren soll und darf. Ob das jetzt Synthis sind, Klaviere, also ein Klavier oder ein Haufen Gitarren oder was auch immer. Und man muss halt eben so ein bisschen seinen Kram kennen. Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, das geht jetzt in die Richtung Rock, dann weiß ich schon so ein bisschen, okay, ich benutze jetzt die Drum Library, ich benutze jetzt vielleicht die Sounds, die Gitarre mit dem Amp, was alles auch angeschlossen ist. Das heißt also, es gibt keine Barriere. Es sollte für mich relativ schnell gehen alles. Ist die Idee da, muss sie umgesetzt werden. Ob sie einem jetzt gefällt oder nicht, wenn der Artist sagt, hey, ich finde, man sollte jetzt vielleicht eine Ukulele verwenden, dann ist das sein gutes Recht und dann verwenden wir dann eine Ukulele und ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, das passiert auch oft natürlich, dass das dann auf einmal das Beste ist, was dem Song überhaupt passieren konnte. Und das Wichtigste ist dann auch wirklich Tempo klar machen, Tonart klar machen, dass man nicht, wenn man den Song produziert hat, irgendwie am Ende dann merkt, oh, hätte doch zwei Ganztöne tiefer sein sollen. Das hilft natürlich nicht. Okay. Wichtig für die Art Musik, die ich produziere, Songs, quasi nicht Tracks, das ist für mich ein großer Unterschied, ist auch natürlich, dass der auch funktioniert auf dem Klavier, dass der funktioniert mit einer Gitarre, dass der einfach für sich steht, dass die Linie klar ist, dass jedes Instrument quasi ja auch den Song vorgibt. Und auch wenn es nur Standard-AGF-Harmoniefolgen sind oder was auch immer, zumindest sollte dann die Linie so klar sein mit dieser Harmoniefolge, dass auch der Song sofort erkennbar ist. Und sobald das der Fall ist, wird das sofort getrackt, weiß nicht, auf dem Keyboard oder am Klavier, sodass man dann anfangen kann, so ein bisschen mit Harmonien zu spielen. So, ich muss sofort was hören. Der Artist sollte sofort was hören. Na, dann wird auf Denglisch irgendwie irgendwas eingesungen, muss auch keinen Sinn machen, aber die Linie ist dann zumindest klar. Macht die Sinn? Gibt die mir irgendwas? Funktioniert das mit den Harmonien? Verfolgt der Sänger nur die Harmonien oder ist das ein eigenständiges? Ist das eine eigenständige Linie und man kann darunter spielen, was man will, was für mich ein Indikator für eine gute Linie ist tatsächlich. Und dann geht's eigentlich schon los, den Baum auszuschmücken. So, wenn das Gerüst steht, geht das alles relativ schnell. Und nach all den Jahren kann ich sagen, je weniger, desto besser. Also so ein Song muss mit relativ wenigen Mitteln für mein Verständnis schon sehr viel aussagen können. Natürlich kannst du dann hier noch ein Glöckchen dran machen und da noch eine Trillerpfeife, das ist alles möglich, ändert aber nichts mehr am Song.
Okay, und arbeitest du dann damit, sorry?
Nee, überhaupt kein Problem. Was meinst du?
Arbeitest du dann auch mit Templates vielleicht, also für unterschiedliche Genre oder wie gehst du ran?
Weißes Blatt Papier, tatsächlich. Okay. Ich arbeite in Pro Tools, weil das ein sehr zuverlässiges Tool ist und halt mit HDX ich viel einbinden kann, Ich finde es super. Also ich finde MIDI auch super damit. Ich komme eigentlich aus der Logic-Welt, habe das auch ewig gemacht und finde, das ist auch nach wie vor ein super Programm. Habe mich aber jetzt die letzten, bestimmt 20 Jahre auf Pro Tools mittlerweile festgelegt und komme damit bestens klar, weil es ein weißes Blatt Papier ist. Es ist nicht so viel Shishi drumherum. Ich habe zwei Fenster und eigentlich brauche ich nur ein Fenster, irgendwie mein Edit-Fenster. Und das war's dann eigentlich schon. Und dann kann man schon anfangen, Musik zu machen. Templates.
Ja, krass.
Brauche ich nicht. Wenn du jetzt Filmmusik machst, dann macht das natürlich Sinn. Wenn du viele Libraries hast und die aufbauen musst und da passieren relativ viele Sachen, dann muss ich jetzt nicht 48 Streicher aufmachen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn ich jetzt anfange, Popmusik zu machen oder Rock oder was, die Ingredienzien sind ja relativ übersichtlich, sag ich mal.
Sehr gut.
Erst einen Song und dann kann man anfangen alles. Ich spiele alles als Audio dann anschließend aus. Ich committe das sehr, sehr schnell, relativ früh. Ich tue so, als wenn ich auf Band aufnehme, also wenn ich ein Synthi aufnehme, dann ist der dann auch so. Und wenn er mir nicht gefällt, dann muss ich ihn halt nochmal einspielen. Oder ich nehme mir die MIDI-Daten und ja, dann nehme ich halt einen anderen Sound oder einen anderen Synthi. Man wird ja nicht schlechter mit solchen Sachen.
Das stimmt. Was würdest du denn sagen, welche Soundanpassungen sollten dann schon während des eigentlichen Songwriting-Prozesses vorgenommen werden, beziehungsweise zu welchen committest du dich dann auch direkt?
Die funktionieren. Also es ist, wie gesagt, kommt ja immer drauf an. Also wenn der Sänger jetzt zum Beispiel relativ tief singt, macht es ja relativ wenig Sinn, in den tieferen Registern Keyboards zu spielen. Das stört sich so. Also Arrangement ist meiner Meinung nach eigentlich schon, wenn du ein gutes Arrangement hast, hast du, ich behaupte mal 70% des Mixes, mindestens. Und wir kennen das doch alle. Man macht eine Session von früher auf, in jedem Kanal ist alles vollgeballert mit irgendwelchen Plugins. Du drückst auf Play und es klingt wirklich wie ein nasser Hund. So, und das willst du natürlich nicht. Gehst du dann daher, machst den ganzen Kram aus und levelst mal und hörst mal eigentlich hin, was los ist und packst mal nach links und rechts, merkst du, dass der Mix automatisch besser klingt. Und ja, das dauert halt seine Zeit, bis man das mal schnallt. Es sei denn, irgendeiner erzählt ihm einmal was. Was war in meinem Fall leider nicht der Fall. Musste das dann leider selber merken. merke aber dann, dass so Sessions auf einmal nicht mehr 150 Tracks brauchen, sondern vielleicht 5. Ich übertreibe es ein bisschen, aber der Song ist da und er klingt auf einmal geil, weil Luft da drin ist und du in den Song reingucken kannst und der Sänger auf einmal Platz hat und gar nicht mehr so wild EQ werden muss, weil Platz ist, weißt du? Und die Erfahrung sagt natürlich ja auch, okay, was, oder die Erfahrung macht das auch mit einem, weil, wie gesagt, ich habe hunderten von Stücken gespielt als Session-Gitarrist und natürlich auch in verschiedensten Genres mitgekriegt, was eigentlich funktioniert und was nicht. Also greifst du instinktiv auch zur richtigen Gitarre, zum richtigen Amp. So, und das ist auch alles kein Hexenwerk. Und dann weißt du auch, okay, weißt du was, die Gitarre braucht bei 100 Hertz darunter nichts. In dem Fall. Dann machst du sie einfach weg, weil sie braucht kein Mensch. Und schon bist du schon dabei, irgendwie zu mischen, letztendlich. Oder du drehst am Amp, bis der Sound so ist, wie du ihn gerne hättest. Und dann fasst du die Gitarre auch nicht mehr an. Also ich zumindest nicht. Bist selber mit Gesängen. Weißt du, ich benutze einen Gesang, ich habe wirklich viele Sänger da. Ich werde auch oft gefragt, ja, was nimmst du denn für Mikros? Ich so, ne, eins. So, weil das funktioniert einfach. Mich interessiert wirklich die Technik weniger als eigentlich der Inhalt, weil die Musik findet immer noch vorm Mikrofon statt. Oder vor der Seite quasi. Ja.
Aber dann hast du dich auch quasi dann schon für eine, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Vocal Chain, entschieden. Hast du dann auch direkt schon eine gewisse Form von Kompression oder EQing in der Chain drin oder gehst du auch trocken rein?
Ich bin nicht mutig. So mutig bin ich nicht. Also Tillmann ist da natürlich deutlich erfahrener als ich. Der weiß natürlich, was er macht. Ich weiß natürlich auch, was ich mache, aber nicht so, weil er als ein Engineer-Background hat und weiß einfach, was funktioniert und was einfach gut klingt. Das mache ich natürlich nicht. Ja. Ich habe eine tolle, also für mich funktionierende Kette, die mit den allermeisten Leuten funktioniert. So, und wenn ich will, dass das bassiger wird, dann sage ich, dann stelle ich doch mal einen Millimeter näher ans Mikrofon. Und wenn es dann nicht so bassig sein soll, dann guck mal in den Himmel irgendwie, wenn du singst. So, und dann kriegst du auf einmal, wenn der Sänger auf einmal anfängt zu spielen in seiner Booth, dann hörst du das auch, finde ich. Als wenn man da festgenagelt irgendwie am Mikrofon rumsteht und eigentlich immer nur dasselbe singt. Ich will eine Performance hören, ich will, dass da was passiert. So, und ich will auch einen Raum hören, tatsächlich. Sowas finde ich gut. Das gibt Tiefe. Weißt du, wenn Chöre gesungen werden sollen, dann stelle ich die Sänger einfach mal einen Schritt vom Mikro weg und lass die genau dasselbe nochmal sagen oder singen. Das machst du dann 5 oder 6 Mal und schon hast du einen räumlichen Chor. Da brauche ich auch kein Hallgerät mehr, zum Beispiel. Und das will ich damit sagen, weil dann brauchst du auch nicht zu mischen, weil es ist dann so, wie du es haben möchtest.
Gilt das für alle deine Recordings oder jetzt speziell für die Vocals, dass du sagst, okay, die nehme ich trocken auf oder hast du jetzt zum Beispiel für Gitarren schon noch eine gewisse Chain, die dahinter hängt?
Nö, also ich benutze viel, also eigentlich ausschließlich echte Amps, benutze aber eine Oxbox dabei. So, und das hat einen einzigen Grund. Erstens finde ich, klingt das super. Ich habe das früher schon mit anderen Dingern gemacht, weil Boxen sind ja laut, erfahrungsgemäß, und Amps klingen meiner Meinung nach auch, oder gewisse Amps brauchen sehr viel Lautstärke, damit sie überhaupt klingen. Das ist natürlich oftmals nicht der Fall. Hier könnte ich das jetzt machen, aber vorher war das einfach die letzten 15 Jahre nicht wirklich möglich. Deswegen habe ich mich dann auf diese Lösung, konnte ich mich dann einigen und hab die gewählt. Die Ox klingt fantastisch. Und wie bei den meisten Geräten hier, ich drehe tatsächlich nicht an den Amps. Die sind in der Regel, ich habe eine Einstellung gefunden, die ist in der Regel 12 Uhr, alles. Und man dreht ab und zu mal am Gain-Regler oder so, aber das war's dann eigentlich auch schon. Dann nehme ich lieber die richtige Gitarre und spiele mit der richtigen Attitüde den Amp. Es sind nicht 12, die ich dann gleichzeitig spiele, sondern einer. So, und irgendwann kristallisiert sich so ein Amp raus, der einfach funktioniert. Wirst du auch bei vielen Session-Gitarristen hören oder Musikern, die benutzen in der Regel nur ein oder zwei Instrumente und ein oder zwei Amps. Das war's. Und damit machen sie im Grunde alles. Und das ist tatsächlich auch hier der Fall. Der Rest ist wie so eine Farbpalette. Du hast natürlich viel Kram, viele Gitarren, aber letztendlich brauchst du eigentlich nur zwei oder drei und kannst eigentlich alle spielen. Wenn es aber dann mal darum geht, ich brauche jetzt einen ganz speziellen Sound, dann drehe ich lieber, ich lasse es lieber zu drehen und nehme lieber die richtige Gitarre. Weißt du? Und es steckt dir dann in den richtigen Amp und der Sound ist sofort da. Mhm. Und schon ist die Grenze zwischen Produzieren und Mischen verschwommen, weil der Sound ja schon da ist. Quasi.
Mhm. Was mir oft fehlt, ist beim Songwriting so einfach dieser volle Sound. Also ich brauche irgendwie beim Songwriting schon diese Fülle an Sound, diesen Druck, mehr oder weniger.
Absolut.
Und gehe dann auch oft hin und nutze so KI-Tools, wie beispielsweise Mastering Assistant von Ozone oder von Logic oder
spannend.
Isotope Aurora hat jetzt ja so ein, da sprechen wir gleich noch drüber im Gear Corner. Was hältst du von solchen KI-Tools?
Wenn es funktioniert, ist das doch großartig. Also im Ernst. Ich weiß jetzt nicht, ich habe zu wenig Erfahrung damit, kann ich nicht anders. Also doch, mit Isotope weiß ich ein bisschen. Das habe ich mal probiert, hat für mich selbst jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht bin ich auch zu doof dafür, kann natürlich auch sein. Ich habe hier nur eine Chain, ich mag das auch tatsächlich. Ich habe meine Chain und mag es sofort, wenn Druck da ist, wenn Sound da ist. Also mein erklärtes Ziel ist, am Ende des Tages, in dem Fall wirklich des Tages, ne, wenn ich mit jemandem anfange zu schreiben, ich möchte eigentlich abends zu Hause auf meinem Laptop, ich habe eine Dropbox irgendwie voll mit Songs, ich möchte abends den Song hören. Mhm. Aber wenn ich das abends nicht gehört habe, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So, weil das sollte eigentlich machbar sein. Natürlich ist das kein Endmix, aber es klingt schon relativ nah dran. Also an einem Tag muss sowas drin sein, tatsächlich. Kompletter Song.
Ja, also zum Thema Vocal Chain haben wir hier noch eine Frage. Welches Mikro benutzt du?
Ich benutze tatsächlich ein United FET 47.
Okay.
Also das ist ein ziemlich schamloser Klon des U47 FET, offensichtlich. Von Neumann, ich habe ganz viele sehr, sehr, sehr teure Mikrofone auch da gehabt und das hat für mich hier in dem Fall funktioniert das am besten. Natürlich gibt es mal eine Sängerin, die dann dadurch vielleicht nicht so toll klingt, dann nimmt man mal was anderes, aber in der Regel ist das mein Mikrofon, was ich benutze. Und das Coolste ist, du kannst das dann nehmen und vor eine Bassdrum stellen, die klingt dann auch geil. Ich meine, was willst du mehr?
Du hast eben schon gesagt, dass du leider niemanden hattest, der dir erklärt hat, wie das mit dem Arrangement funktioniert, dass man da auch schon sehr viel mischen kann, wenn man mit unterschiedlichen Tonhöhen arbeitet. Beispielsweise, wenn die Pads irgendwo in den Keys rumsuppen oder beziehungsweise umgekehrt, dass man dann einfach transponiert vielleicht hin wieder. Da hatte ich halt tatsächlich jemanden, der mir da weitergeholfen hat, nämlich Waldemar Vogel, Mixing Engineer. Wie würdest du denn sagen oder was sind deine Empfehlungen? Soll man auch einen Mixing-Engineer mal in den Songwriting-Prozess mit reinnehmen oder in diesen Prozess des Arrangements? Und machst du das auch?
Nö, also was ich mache tatsächlich, ich durfte vielen Leuten in den Nacken atmen, viele Jahre lang. Also durch die Sessionarbeit kriegst du natürlich mit, wie manche Leute arbeiten. Der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Das ist ja wie ein Instrument erlernen. Im Grunde klaust du dir alles zusammen und schüttelst das dann irgendwie und hast dann ein eigenes Ding dann. Und da ist das genau dasselbe. Also mich interessieren viele Dinge. Ich gucke viele Videos. Ich schaue auch gerne erfahrenen Leuten gerne über die Schulter und halt einfach mal die Klappe und schaue mal, wie die das so machen. Ich glaube, als Arranger ist es oder als Songwriter ist es immer spannend zu wissen, was machen denn die Leute danach mit dem Song. Sprich, also mal zu einem Mischtypen gehen und sagen, hey, pass auf, Kollege, ich würde dir gerne mal zugucken. Ich bring dir auch Kaffee, so viel du willst, aber lass mich einfach mal zuhören. Bitte. Und dann siehst du automatisch, wo die eigentlich Low-Cuts setzen oder worauf die achten oder wie sie es hinkriegen, eine Stimme nach vorne zu holen oder wie wird was gepannt oder was auch immer. Ruhig die Erfahrung anderer Leute sich auch schnappen. Natürlich ist YouTube voll von Leuten, die mal vermeintlich wissen, wie es geht. Ich rede aber von den Leuten, die wirklich wissen tatsächlich und damit auch wirklich ihr Geld verdienen und nicht nur vor der Kamera sitzen, sondern einfach jeden Tag mischen und wissen, was sie da tun so. Und das ist tatsächlich sehr spannend. Ich mache das übrigens auch gerne. Mastering ist für mich ein Buch mit 14 Siegeln tatsächlich. Mhm. Ich habe keinen blassen Schimmer, was die Menschen da so machen. Ich finde das aber super spannend. Das ist für mich der nächste Schritt. Nicht, dass ich das mal machen möchte, werde ich nie. Aber ich finde es trotzdem spannend, auch mal zu sehen, okay, worauf achten die? Was für mich wieder im, ich überspringe den Mixing-Prozess, sondern im Arrangement-Prozess oder im Schreibprozess vielleicht auch wichtig ist. Weißt du, du brauchst keine Ultra-Low-Bass zum Beispiel, wenn der dir den sowieso bei 30 Hertz wegkippt irgendwie. Dann brauchst du auch nicht alles darunter, sag ich mal. Weißt du?
So, dass man dann nämlich mal den Leuten einfach danach den Job erleichtern kann, ne?
Total, total. Ich meine, ich mische auch ab und zu mal für Leute irgendwas, obwohl ich mich niemals als Mischingenieur bezeichnen würde. Mhm. Und teilweise denke ich mir, da schlägst du mit den Händen über den Kopf zusammen und du sagst dann, aber Leute, die Klicks hättet ihr wenigstens mal wegmachen können. Oder ach, Arrangement doch mal ein bisschen. Oder das eiert hier oder das wackelt oder da stimmt was nicht. Hört doch mal besser hin, weißt du? Das würde ich mir schon wünschen. Ich meine, es kommt nicht umsonst der Ausspruch her, dass ein Mixer heutzutage ein Fixer ist. Also im Sinne von Fixen. So,
ja, ja.
Und so sieht's aus. Und das machen wir alles beim Master, funktioniert nicht. Also wenn man die Kette vorher schon hat und es funktioniert, weil man das halt auch oft genug gemacht hat, dann ja, macht das auch Spaß tatsächlich. Also ich rede jetzt nicht von, ich gehe jetzt in eine Library und ziehe mir jetzt irgendwie, ich nenne das immer Tetris spielen und sehe zu, dass dann in meiner DAW dann alle Balken irgendwie übereinander sind, schön bunt, sondern ich meine wirklich mal hinsetzen und mal mit einem Instrument was machen oder auf den Tisch hauen und das runterstimmen, aufnehmen, runterstimmen und eine Bass dran basteln. Also wirklich Musik machen. Sample Libraries sind super geil, ich stehe da total drauf. Mein Leben, habe ich gerade Klaus schon gesagt, mein Leben wäre sinnlos ohne Sample Libraries. Tatsächlich, weil ich auch viel für Film und Fernsehen mache. Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man erstmal einen Song hat und dann die Sachen verwendet, weißt du, die dann spezielle Sachen machen, nämlich die sie machen sollen irgendwie. Super. Und dann wird Musik auch eigenständiger.
So ist es.
Finde ich.
Dann machen wir mal einen ganz kurzen Werbebreak an dieser Stelle und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer. Für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, und Klaus hat es ja schon gesagt, alle Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode Studiosofa5, Studiosofa komplett groß geschrieben, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Super. Du hast ja eben schon gesagt, es ist wichtig, eigentlich eine Art Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, eine gute Zeit während der Produktion zu haben. Gibt es Plugins oder Geräte, wo du sagen würdest, die sollte man beim Producing vielleicht nicht in die Hand nehmen, weil sie vielleicht zu komplex sind oder weil sie ablenken oder die sollte man wirklich später gesondert in einem Mixing-Prozess verwenden?
Du hast es gerade gesagt, alles, was zu kompliziert ist. Ich meine, wenn du mehr Zeit damit verwendest, das Gerät einzustellen, als kreativ zu sein, dann stimmt da irgendwas nicht, finde ich. Deswegen mag ich so Kompressoren, zum Beispiel wie so ein CL1B, mein Lieblingskompressor. Da kannst du im Grunde nichts falsch machen. Du drehst an dem Ding rum und klingt sofort irgendwie. Kostet zwar einen Euro mehr, aber den kaufst du auch nur einmal in deinem Leben. Und dann ist auch wirklich Ruhe. Dasselbe gilt natürlich für Plugins auch. Also je weniger dran ist, je schneller du zu einem Resultat kommst und je mehr du dich drum kümmern kannst, desto besser. Das Problem ist nämlich bei der Sache, dass viele Engineers oder Leute, die hier im Studio sitzen, die sitzen ja oft alleine da und die machen und tun. Aber wenn da jemand sitzt, der langweilt sich natürlich relativ schnell. Und es ist immer ganz gut, wenn man den Flow irgendwie aufrecht erhält und den Kreativen auch kreativ sein lässt. So, weißt du, nur so kannst du dann auch wirklich abrufen. Du kannst was von den Leuten abrufen. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einem Sofa zu sitzen und einem Typen irgendwie auf den Rücken zu gucken, weil der irgendwas klickt, was jetzt vermeintlich wichtig ist. Nichts ist wichtig. Wichtig ist tatsächlich, jetzt die Performance festzuhalten und sich um nichts anderes zu kümmern. Das ist viel wichtiger. Und wenn dann, egal, Musiker, Sänger, wenn der sich wirklich angesprochen fühlt, dann kommen da auch andere Sachen bei rum. Dann macht das auch wirklich Spaß. Und alles aufnehmen. Einfach stumpf aufnehmen, irgendwas kommt da immer Gutes bei rum.
Das finde ich gut, dass du das betonst, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese typischen, also gerade im Plugin-Bereich, diese One-Knob-Lösungen, die sind so ein bisschen verpönt unter den Engineers. Klar, man möchte gerne alles im Detail einstellen und hier und da, ne? Aber man muss es wahrscheinlich von einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der Sicht, wie du gerade sagst, um Zeit zu sparen, um effektiv zu arbeiten, ne? Wer sich dann ja später nochmal genauso in diese Details eingraben will, der kann das dann ja in Ruhe machen, wenn der Zeitpunkt dafür ist, aber halt nicht während man da mit ganz vielen aufeinander hockt und ja, der andere restlich langweilt.
Ist so. Was wir natürlich auch nicht hören wollen, was aber die Realität ist, kein Mensch kauft eine Platte aufgrund des Mikrofons oder der Bassdrum, die man verwendet hat. Exakt niemand.
Schade eigentlich, ne?
Ist so, ist leider so, aber die achten tatsächlich auf andere Dinge. Ja. Und wir sind natürlich da in unserer Blase gefangen und finden alles natürlich total geil, was da so kommt. Und es gibt ja auch so viel zu entdecken. Aber am Ende wollen die Leute ja irgendwie einen Song hören, der irgendein Gefühl transportiert. Mhm. Und bevor man da 3 Tage an der Bassdrum rumschraubt oder überhaupt eine Bassdrum findet, sollte man doch vielleicht erstmal einen guten Song haben. So, und den dann die Bassdrum drunter bauen. Und nochmal, die Songs, die wirklich, ja, teilweise Geschichte geschrieben haben, die sind in Minuten entstanden. Mhm. Die haben sich hingesetzt, in den Studio gegangen, haben den Song aufgenommen und der Rest ist dann tatsächlich Geschichte. Mhm. Und dieses ganze Feinkörnige, ich müsste hier nochmal ein halbes dB und da nochmal, das interessiert am Ende tatsächlich niemanden. Mhm. Ist leider so. Ja. Ist so. Musste ich auch schmerzlich erfahren. Weißt du sitzt dann da und hast Songs und feierst das den ganzen Tag ab irgendwie und dann drückst du auf Play und der Song ist nicht gut. Und dann sagt dir dein Gegenüber, ja, was willst du jetzt von mir? Ja, hey, die Gitarre ist doch geil. Ach ja, da ist eine Gitarre, weißt du? Und dann denkst du dir, okay, die hören einfach anders, Menschen. Wir machen es ja nicht für uns auch, aber am Ende wollen wir ja auch was erreichen damit, quasi.
Okay. Wie stehst du zu dem Thema Authentizität? Also sollte man es vermeiden oder sollte man auf jeden Fall versuchen, sich auch mit aktuellen Chart-Hits zu vergleichen? Oder sagst du, man soll erstmal eine Basis schaffen von einem Song und dann Stück für Stück halt auch rangehen, ohne sich zu sehr davon abzulenken, dem Trend, ja, auf den Trend einzugehen, einfach Produktionen voll zu ballern?
Da kommt drauf an. Also ich finde ja, also die Charts sind ja nicht per Definition schlecht. Irgendwie, da gibt es natürlich fantastische Songs und gute, supergeile Produktion. Irgendwie, die finde ich gut. Also wenn ein geiler Song da ist, wie gesagt, für jeden ist ja ein guter Song was anderes letztendlich. Aber wenn er dich anspricht und die Produktion gefällt dir, ist doch das Inspirierendste, was es gibt. Ich meine, es ist natürlich fatal zu sagen, nur in den 60ern, 70ern, 80ern und vielleicht in den 90ern gab es irgendwie nur die gute Musik und danach gab es dann nichts mehr. Das ist natürlich falsch. Mhm. Das ist auch Blödsinn, finde ich.
Ja.
Es gibt durchaus fantastische Produktionen auch heute, gerade heute, wo auch viele Leute selbst auch Musik machen können und vielleicht aufgrund des fehlenden Backgrounds einfach neue Sachen machen, die viel interessanter sind als jetzt so ein Typ, der seit den 60ern irgendwie Musik macht, der aber dann auch so ein bisschen hängen geblieben ist und seine Produktionsweisen hat. Also wenn ich mir Songs anhöre, ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr und höre mir so teilweise Songs an, muss ich mich auch ernsthaft fragen, okay, warte mal, wie haben die das eigentlich gemacht? Mhm. Das ist ja total geil. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und das ist schon wieder inspirierend. Das ist wie als Gitarrist, der anfängt irgendwie Smoke on the Water zu spielen und auf einmal Polyphia entdeckt irgendwie und denkt, okay, wow, warte mal, da geht doch noch ein bisschen was irgendwie, weißt du? Also ich auf jeden Fall immer offen bleiben. Alles. Ich habe einen Sohn, ich habe einen 16-jährigen Sohn. Es ist total spannend zu hören, was der so hört und was der so gut findet und so weiter. Also das ist sehr inspirierend.
Das glaube ich. Ja. Was hört er so?
Tatsächlich hat der für meinen Geschmack einen ganz hervorragenden Musikgeschmack. Das geht wirklich von, natürlich obligatorisch gibt es da auch ein bisschen Hip-Hop dabei. Ist aber auch ein großer Fan von britischer Indie-Musik. Ich bin ganz schlecht mit Namen, wirklich. Fällt mir gleich ein. Aber wirklich das gute Zeug. Ne? Also es geht wirklich von Muse bis alles Mögliche eigentlich. Ich glaube, meine Frau als Sängerin und Schreiberin natürlich hat sie auch ihre Roots und die bringt das natürlich auch rein. Und das geht wirklich von ABBA bis Goldfrapp, ist da wirklich alles dabei. Und das hat er dann auch aufgesaugt und in seinen Dingen draus gemacht, was ich total super finde. Ja.
Cool. Machst du denn selbst auch noch eigene Musik?
Ja, tatsächlich. Ja. Immer und immer wieder. Ich habe mit meiner Frau, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren schreiben wir immer wieder Songs. Teilweise gehen die weg an irgendjemanden oder wir behalten die für uns und Ja, wir planen tatsächlich auch mal irgendwas zu machen. Also die Songs fertig zu machen und dann bei gegebener Zeit dann rauszubringen. Ich bin aktuell dabei, auch ich habe ja sehr, sehr lange oder mache das auch immer noch für Bonedo ganz viel Testberichte geschrieben. Und da sind natürlich viele Songs auch stehen geblieben oder hängen geblieben, wo die Gitarren basiert sind natürlich. Und da dachte ich mir auch irgendwann, vielleicht nehme ich mir mal so 10, 12 und bringe die einfach mal raus. Wird wahrscheinlich niemanden interessieren, ist mir aber dann auch egal.
Ich habe auch damit angefangen, mal so ein paar Songs von meinen Festplattencharts in einen Ordner gepackt. Und die Idee da mit der Band, das nochmal so ein Revival irgendwie.
Warum nicht? Dafür macht man doch Musik. Weißt du? Muss ich immer wieder überlegen, warum habe ich eigentlich angefangen? Mhm. So, und dann sitzt man dann da und macht irgendwas, was einem vielleicht gerade keinen Spaß macht, aber das Geld bringt, dann muss man trotzdem zusehen, dass mir der Spaß wieder am Musikmachen dann auch kommt.
Ja.
So, das ist total. So meine Insel dann. Abends mal ein Stündchen oder zwei.
Sehr geil.
Klaus, was ist eigentlich aus meiner Basslinie geworden?
Du, die liegt hier immer noch wunderbar rum. Ich bin aber ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen. Sie liegt immer noch präsent auf meinem Desktop, um mich zu erinnern.
Jemand aus unserer WhatsApp-Gruppe hat mich angeschrieben und mich gefragt nach dieser Bassline. Und ich soll ihm die mal schicken. Und er hat jetzt daraus was gebastelt, so mit Modular-Synthesizer. Aber er möchte das mit dir auch machen. Also er möchte, dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Fand ich eigentlich ganz witzig.
Ja, finde ich auch ganz geil. Müssen
wir uns nächstes Mal unterhalten.
Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber prinzipiell gerne.
Nach der Studioszene, ne? Das ist meine Zeitrechnung.
Ja, es ist immer nach der Studioszene.
Basil, wir kommen leider auch schon zur letzten Frage. Mhm. Der Kollege macht dich jetzt ein bisschen groß hier, also nicht erschrecken, damit wir das nachher für Social Media ein bisschen besser schneiden können.
Richtig, wenn ich den Knopf finde, da ist er.
Findest du das? Das bin ich? Okay. Was würdest du sagen, wie viel Mixing soll denn am Ende schon im Songwriting-Prozess stecken?
Also idealerweise schlägt der Mixer, der dann anschließend, das kann man auch selber sein natürlich, schlägt am Ende eigentlich nur noch ein paar Kanten ab. Es sollte schon relativ viel da sein. Es sollte relativ klar definiert sein, wo es eigentlich hingehen soll, aufgrund einfach nur, wenn man auf Play drückt. Ohne viel Plugins, ohne irgendwas. Wenn das eigentlich klar ist, dann ist man schon relativ weit vorne und dann ist auch so ein Song schnell zu mischen. Kleines Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Joachim Witt Album mit Joachim komplett geschrieben und produziert, eingespielt und gemischt in insgesamt 6 Wochen. Komplett, von null. Und das, der Mischprozess waren tatsächlich 2 Tage. Das heißt also, wir haben eine Woche Songs geschrieben und alles, was dann da war, wurde dann in den nächsten 4 Wochen quasi produziert. Ich habe überwiegend eigentlich bis auf 2 Gitarrendinger, die der damalige Mitgitarrist aus seiner Liveband, der hat dann 2 Soli noch gespielt, die er auch ganz fantastisch gespielt hat. Und den Rest habe ich im Grunde komplett alleine gemacht. Und dann kam Joachim ab und zu, der hat dann getextet, während ich dann die Musik gemacht habe. Und im Grunde haben wir da eigentlich 99% davon stehen lassen. Und dann konntest du auch den Mix in 2 Tagen, also für 12 Titel oder 10, keine Ahnung, machen. Das war dann möglich. Ansonsten keine Chance. Eine klare Vision und dann wirklich eintauchen und auch nicht ans Telefon gehen und niemanden sehen und einmal Vollgas geben. Und das war auch sehr befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und und nach 6 Wochen hältst du dann die Platte in der Hand. Mastern geht ja relativ zügig, wenn man einen guten Mastering-Typen hat. Was ich glücklicherweise, kenne ich jemanden da. So, und dann war das Ding fertig. Das ging schnell. Also das nur als Beispiel. Ja, ich habe jetzt kürzlich mit einem Schauspieler 3 Songs gemacht. Der war insgesamt 4 Tage da. Und die 3 Songs waren nach 5 Tagen komplett fertig gemastert. Lagen die auf dem Tisch. Da war wirklich bis auf eine Gitarrenlinie. Der hat natürlich auch tolle Songs geschrieben. Das wurde aber komplett arrangiert gemacht. Und wie ich schon sagte, wenn wir mittags oder morgens anfangen, möchte ich abends eigentlich einen fertigen Song hören. So. Das hat auch nichts mit Rallye zu tun oder mit ich bin der Geilste oder Schnellste, sondern mit dem kreativen Prozess einfach auffangen. So, weil du bist in dem Moment. Und ich weiß nicht, ob ich morgen im selben Moment oder in derselben Gefühlslage oder in demselben Mood bin wie jetzt. Und deswegen nutze ich die Zeit, wenn die Kreativität da ist und das Band ist da, sofort nutzen und sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten, wie ich muss den Sound noch suchen oder programmieren oder so ein Quatsch, sondern nimm, was da ist, Attacke Royal und Gesang drauf. So, das Hauptsache, dass die Linie da ist und die Akkorde stehen. Den Rest kann man dann fallen. So. Aber da muss jetzt nicht zwangsläufig ein Sänger dabei sitzen. Und man muss das halt oft machen. Das sind die berühmten 10.000 Stunden. So, weißt du, wenn du eine Sache irgendwie ganz oft machst, dann wirst du ja auch nicht schlechter damit, sondern irgendwie besser. Und Erfahrung sammelst du, indem du viel machst und viel unterschiedliche Sachen machst. Weißt du, vom Jazzquartett bis hin zur tiefer gestimmten Metal-Nummer bis hin zum Big Band-Arrangement für eine Werbung, irgendwie alles gemacht. Mhm. So. Und das macht total Spaß. Und aus jedem zieht man sich irgendwas, was man dann anschließend auch für seine Produktion einsetzen kann. Und dann auch keine Angst hat davor, sondern sagt, hey, ich habe da Bock drauf, lass mal gucken, wo die Kreativität uns hinführt. Und das ganze Gear und so weiter, das ist halt nur, das ist nur eine Stufe, um die Sachen noch schneller hinzukriegen. Ich muss kein Plugin aufmachen. Ich habe das im Hardware-Insert, mach das auf und dann ist das auch schon gut und fertig. Funktioniert.
Sehr cool. Ja, dann danke dir schon mal.
Ich hab zu danken.
Dann sind wir auch leider schon am Ende angelangt, aber bevor wir dich verabschieden, erzähl doch mal, wo findet man dich denn online?
Ich habe eine eigene Website, www.halak.de, halak.de. Da sieht man so ein bisschen, was ich gemacht habe. Das müsste ich jetzt auch mal ein bisschen auffrischen. Ansonsten das übliche Facebook, Instagram, ja, unter meinem Namen. Der ist ja jetzt nicht ganz so häufig, da dürfte man sich eigentlich schon finden.
Genau, und schaut gerne mal bei den exklusiven Workshops im Homestudio vorbei, die während der Studioszene stattfinden. Den Link packe ich euch auf jeden Fall auch noch in die Shownotes und den findet ihr auch hier in den Kommentaren. Ja, Basil, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen hier die Zeit für uns genommen hast und wir freuen uns sehr, dich dann auch während der Studioszene zu sehen und dich auch im Studio dann zu besuchen.
Ja, ganz meinerseits. Freue mich sehr, euch kennenzulernen jetzt nicht mal. Also.
Dann mach's gut, wir sehen uns und danke dir nochmal, ja?
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Mach's gut.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ja, sehr angenehmer Gast, ne? Mit einer sehr, sehr, einer wunderschönen Stimme.
Wunderschön.
Fast verliebt in die Stimme.
Absolut, ja, aber du hast nicht super Typ gesagt, was ist denn da los?
Super Typ, habe ich vergessen. Ich war so beeindruckt von der Stimme, Mann. Und irgendwie fühlt es sich auch komisch an, schon nach 46 Minuten aus dem Interview rauszugehen. So, weil normalerweise labern wir nur eine halbe Stunde.
Ja,
aber
ja,
wir haben ja überlegt, es gibt andere Podcasts, in denen ich als Co-Host zu Gast bin, wo man dann irgendwie nach 30 Minuten aufhört. Mhm. Und das fühlt sich schon irgendwie, fühlte sich komisch an, fühlte sich wie so ein Sprint an. Aber wir haben ja jetzt immerhin schon 45 Minuten gemacht. Aber wir wollten ja auch ein bisschen kürzer werden und dafür konkreter.
Ja, genau, richtig. Und das sind ja alles so Ausprobieren, Entwicklungen, mal gucken, wie das so ist. Aber jetzt für den Moment ist es, glaube ich, ganz gut, einfach ein bisschen Zeit zu sparen.
Genau, Studioszene sitzt mir im Nacken.
Richtig, genau.
Ich drehe ja im Moment so Reels. Also wenn ihr mich demnächst so bei Social Media entdeckt mit so völlig aufgesetzten Marketing-Videos, dann wisst ihr Bescheid. Ich fühle mich da mega unwohl dabei, aber ich werde dazu genötigt, das zu machen. Mhm. Und dann ist so, ja, du produzierst Musik und fragst dich, warum deine Tracks nicht so geil klingen wie die aus den Charts. So, dann musst du die Studioszene besuchen, weil alle zeigen dir einfach, wie du deine Musik geil machst, Leute. Wenn ihr noch kein Ticket habt, tickets.gliedcon.com, könnt ihr euch ein Ticket sichern und mit dem Promocode Studiosofa10 bekommt ihr außerdem 10% Rabatt auf eure Ticketbestellung. Also haut rein, wir sehen uns in Hamburg. Ich freue mich auf dich oder auf euch, keine Ahnung.
Boah, ich freue mich darauf, diese Videos zu sehen.
Ich mich auch.
Wenn man den Mann dann so hinter der Kamera kennt, dann ja.
Dann würde das bedeuten, ich bin schon mit allen fertig. Aber ich brauche ja nur noch ein bisschen Content für die letzten Wochen. Aber wir beide sind ja auch vor Ort.
Richtig.
Mit dem Studiosofa und haben sehr, sehr viele coole Medienpartner, Partner, Freunde bei uns auf dem Studiosofa, also auf unserer Podcasting-Live-Bühne mit dabei sind. The Self-Recording Band, Bonedo, die DAW-Versteher. Dann Mothergrill, Markus Wilmsmann, wo ich auch diese Woche wieder zu Gast war, beziehungsweise Co-Host war, ging es um nachhaltige Events. War ein sehr, sehr schöner Talk. Ging um, ja, hab gesprochen mit Rosa Hölger Höckler. Und sie arbeitet für eine Agentur, die ja beispielsweise mit Anne-Mai Kantereit daran arbeitet, dass Massenevents, Großevents einfach ein bisschen nachhaltiger werden, also Emissionen vermieden werden, dass man irgendwie realisiert, dass es auch geht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und was nicht unbedingt 12 Trucks braucht, um dann halt da zu touren. Also dass es halt mit weniger geht. Es ist halt nur die Frage, wie wirtschaftlich das dann am Ende ist für die Bands und so. What's Next ist auch dabei, auch eher aus der Audio, aus der Live-Branche. Und ja, wir sind dann auch abschließend jeden Abend dabei mit spannenden Gästen. Also kommt gern vorbei, wir verlosen auch 3 Pärchen Fame Orbital 208S Studio-Lautsprecher
an cool.
unserem Studiosofa. Also danke an den Music Store fürs Bereitstellen. Und es gibt am Dienstagabend ein Beer and Gear.
Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn ein Beer Get Together? And Gear?
Ich habe irgendwie mir überlegt, okay, was reimt sich auf Gear oder auf Bier? Und dann, ja, Gear. Der Gear reimt sich doch auf Bier. Und dann hat ich einfach so, hey, lass ein Get Together
okay,
machen. Wir nennen das Beer and Gear an der Gear Stage am Dienstag von 17 bis 18 Uhr. Gibt es, wie der Name schon sagt, Freibier, aber es gibt auch genügend Kühlschränke, an denen ihr euch bedienen könnt und auch Softdrinks gibt. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall.
Passend zum Oktoberfest, was gerade vorbei ist, da gab es eher die Beer Stage, bei uns gibt es die Gear Stage und ja, irgendwie bringen wir den Norden und den Süden zusammen. Ne?
So sieht's aus. Mixdown der Woche. Hast du was dabei?
Ja, mein Mixdown der Woche ist eigentlich so, dass ich sag mal, passend wahrscheinlich auch zu einigen Projekten, die für nächstes Jahr geplant sind. Es wird so ein paar kleine Veränderungen hier im Raum geben. Ich will da noch nichts zu erzählen, aber das wird man dann vielleicht so in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Wenn jetzt keine gigantischen Umbauten sein, aber es fängt halt an wirklich mit so. Es war auch ein bisschen Inspiration durch diverse Podcast-Episoden, die wir in den letzten Wochen hatten, wo ich nochmal Gedanken gegangen bin, was könnte man hier optimieren, wie kann man machen, tun. Fängt halt an bei so kleinen Sachen wie die Verkabelung. Es fängt halt auch an mit Gear, was mal wieder hervorgekramt wird, also mal wieder beim Gear, was halt viel so außerhalb der Kamera ist, was gerade hier nirgendwo in Verbindung findet. Und dann habe ich da einfach mal überlegt, so ja, kannst du so machen, kannst du so machen. Und ja, da freue ich mich gerade sehr drauf. Es braucht sehr viel Überlegung, weil das soll doch alles durchoptimiert werden. Also nicht irgendwie so dieses, ja, bauen wir noch irgendwo hin und vielleicht benutzt man es mal, sondern irgendwie sehr so praxisorientiert wie möglich. Aber wie gesagt, ich will noch nichts dazu groß sagen, weil es halt echt alles noch so in der Überlegungsphase ist. Und da mache ich gerade viele Planungen und schreibe mir Zeugs auf und überlege mir was und verwerbe es wieder und mal gucken.
Da bin ich gespannt,
yes.
was du da erzählen kannst. Ja, ich suche mir gerade absichtlich irgendwelche Themen, mit denen ich mich beschäftigen kann, innerhalb der Musikproduktion, um mich abzulenken von der Studioszeneplanung, weil das so ein bisschen das Einzige ist, außer mit meiner Family-Zeit zu verbringen, was mich so ein bisschen rauszieht. Und ich habe mir sehr, sehr viele Tools in der letzten Woche angeschaut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kennst du Vocalea, heißt das, glaube ich? Dubla 2 oder Dubla 2 ist so ein Tool, wo du mit einem Mikrofon quasi MIDI erzeugst.
Nee.
Du summst dann irgendwie einen Akkord oder summst einen Ton und er erstellt dir automatisch einen Akkord daraus.
Okay.
Oder einen einzelnen Basston oder eine Melodie. Setzt er direkt in MIDI um. Du kannst das dann irgendwie beatboxen.
Also in Echtzeit, nicht jetzt als Offline-Prozess.
Ja, ja, in Echtzeit. Hm? Also du singst dann da rein und es kommt direkt MIDI. Also du kannst das dann, gibt dann so, es ist ein.
Also so ein bisschen, muss ich mir vorstellen, wie so ein Gitarre-Tracking-System, wo du dann MIDI rausgibst.
Genau, ist so ein Standalone-Tool. Und dann hast du aber quasi so einen Connector, nenne ich es jetzt einfach mal, Plugin in deiner DAW. Und dann kannst du sagen, hey, hier. Und dann wird das MIDI-Signal aus dieser Standalone-Version in die DAW importiert. Und du siehst dann auch direkt die MIDI-Files. Also das ist schon echt ganz cool.
Wie groß ist die Latenz?
Es geht eigentlich. Also es ist schon, also es macht schon Spaß, sage ich jetzt mal. Also bin mal gespannt, wollte jetzt sogar schon ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe mit so Routings, aber das hat noch nicht so ganz funktioniert, dass ich dann quasi direkt ein anderes Plugin steuere. So in Echtzeit. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie das geht. Ich glaube, das geht auch nicht. Man muss dann quasi die Sounds nutzen, die da dabei sind. Und dann eben nachher die Sachen auf eine andere MIDI-Spur transportieren. Es sei denn, du hast irgendwie noch eine Idee. Du bist ja der MIDI-Crack hier.
Also das Plugin muss einen MIDI-Ausgang bereitstellen. Wenn das einen hat, dann
Dann wird das gehen.
Dann würde das gehen, ja.
Da muss ich mal gucken.
Ja. Also es müsste eigentlich, wenn du halt eine MIDI-Spur öffnest und ich weiß nicht, wie es in Logic aufgelistet wird, aber normalerweise hast du dann irgendwie die Liste der Hardware-MIDI-Eingänge und die Liste der Software-MIDI-Eingänge. Und da müsste es auftauchen. Wenn es da nicht ist, dann geht's auch nicht.
Okay. Ja, und außerdem habe ich Ringe der Macht gesuchtet. Ich hatte die erste Staffel schon gesehen, wusste es aber gar nicht. Dachte, ich hätte die noch gar nicht ganz durchgeguckt, weil ich die Serie dann doch nicht so cool fand und habe dann doch beim zweiten Mal gemerkt, dass ich die richtig geil finde. Manchmal brauchst du ein bisschen länger und dann habe ich jetzt mit Staffel 2 angefangen. Kann ich sehr empfehlen. Ist sehr gut produziert, coole Story, schöne Dramaturgie, Ja, und super, super Bilder einfach.
Ich habe letztens eine Doku über Peter Jackson gesehen und da ging es auch viel darum über den Hobbit, der jetzt im Vergleich zum Herrn der Ringe doch kritisiert wurde und da war ja auch dann immer die Frage, ja, warum hat Peter Jackson das so und so gemacht? Sehr, sehr interessant. Da war halt auch sehr viel Einblick da drin, dass halt es im Endeffekt sehr viel extremem Zeitdruck vom Studio geschuldet war und Peter Jackson war ja auch ursprünglich gar nicht als Regisseur vorgesehen, sondern nur als Produzent und eigentlich sollte Guillermo del Toro das alles machen. Und ja, also deshalb im Endeffekt ist das Projekt gescheitert, kann man ja nicht sagen, weil waren ja tolle Filme und sind ja auch super erfolgreich gewesen. Es ist ja einfach nur diese, ich sag mal, fast unerreichbare Messlatte des Herrn der Ringe, woran das gemessen wurde. Ne? Einfach, ja, da ist es halt nicht rangekommen. Aber auch einer der Gründe, warum Peter Jackson sich dann aus Hollywood zurückgezogen hat. Weil das halt einfach zu krass gewesen ist, dieses Projekt.
Krass.
Aber jetzt habe ich Lust, mal, ich glaube, seit wie lange habe ich Herr der Ringe nicht mehr gesehen? Mindestens 10 Jahre, glaube ich. Und das nochmal zu gucken.
Ich finde das so krass. So, damals hattest du den Eindruck, oh krass, ist das geil, so diese ganzen Bilder, ne? Und wenn du den jetzt nochmal anguckst, dann denkst du, okay, du fandst das damals so krass, weil man mittlerweile schon so eine andere Bildqualität und andere Effekte gewohnt ist.
Den Herrn der Ringe meinst du, oder?
Ja, genau.
Ist das so? Also ich hätte jetzt gedacht, dass der wunderbar gealtert ist.
Ich war tatsächlich sehr überrascht, dass ich dann gedacht habe, oh nee, der ist nicht so cool gealtert. Also klar, also ich kenne jetzt keinen Vergleich, aber es ist schon so, dass man denkt, okay, krass, damals hatte ich das viel geiler in Erinnerung, irgendwie so.
Also er hat ja zumindest den großen Vorteil, dass es halt sehr viel echte Kulissen und echte Kostüme ist.
Genau, aber wenn es dann zu diesen Schlachten kommt, zum Beispiel ne, mit diesen großen Kreaturen, die elefantenartig sind, so und Legolas da rumschwingt, so, da merkt man dann schon so ein bisschen was.
Ja. Ja, ich bin gespannt.
Guck mal nochmal rein.
Will ich auf jeden Fall nochmal gucken.
Habe ich das auch falsch in Erinnerung?
Ja. Naja, aber
so. Sollen wir Gear Corner machen? Es kam ja einiges raus. Dadurch, dass es neulich ja so ein bisschen ruhig war.
Ja, ja, diese Woche war richtig
Action. Ein bisschen ab. Ne? Ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich fange einfach mal an mit Isotope Aurora. Mhm. Also ein intelligentes Reverb-Plugin mit, ich sag mal, einem eingebauten dynamischen EQ, was so ein bisschen die Frequenzmaskierung unterdrücken soll. Finde ich natürlich ganz spannend. Hab's ja eben auch schon gesagt, ich stehe auf solche KI-Tools, die mir dann Arbeit abnehmen, wo ich dann einfach den Reverb draufpacke und er übernimmt schon Arbeit, die ich sonst mit weiteren Plugins eben ja erledigen muss. Ja, die GUI ist in so einem coolen Grün irgendwie gehalten. Ne? Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ja,
die haben so einen neuen Style. Ne? Seit dem neuen Trash hat Isotope irgendwie GUI-mäßig mal komplett aufgeräumt.
Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ja. Es sieht halt eher es sieht aber so ein bisschen steril auch aus. Man hat dann immer so den Eindruck, der Sound wäre charakterlos. Ja, obwohl er natürlich halt auch die unterschiedlichsten Hallarten simulieren kann. Es gibt einen Intensitätsregler für den Reverb, dann Pre-Delay, Decay, dann die Breite kann man einstellen und halt so ein bisschen EQing, will man eher breiter oder dunkleren Sound haben. Und ja, man kann High-Cut und Low-Cut setzen, um eben den Frequenzbereich einzugrenzen, indem man eben da Reverb haben möchte. Man kann Solo-Reverb dann auch schalten, weil sonst das Nutzsignal, das Originalsignal auch noch so ein bisschen rauskommt. Das heißt, man kann das komplett ausblenden und nur den Hallanteil hören. Und was ich auch ganz cool, was das Hauptding eigentlich ist, ist diese Unmasking-Funktion. Mhm. Das heißt, man kann dann halt eben durch diesen Low- und High-Cut eben festlegen, wo quasi der Reverb stattfinden soll und dann mit Unmasking die Intensität des dynamischen Equalizers einfach einstellen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Wenn scharfe S-Laute beispielsweise da sind, werden dann automatisch im Reverb rausgenommen, was ja immer ein Problem ist. Oder, ich habe jetzt noch nicht gefunden, Sidechaining. Sidechaining hat das Ding, glaube ich, nicht so.
Also kein Ducking eingebaut.
Genau, also ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, hey, orientier dich an der und der Spur, so, guck, dass du die Frequenzen vermeidest. Mhm. Dennoch fand ich es cool. Und man kann auch hören, welchen Reverb-Anteil man eben rausrechnet. Das finde ich auch ganz cool.
Es geht so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung Adaptive Verb, oder?
Schon.
Also ich bin auch mal gespannt. Ich würde es auch sehr gerne mal testen. Werden wir die Demo auf jeden Fall mal runterladen, weil ich finde halt gerade so dieses Reverb-Ding, dass sich der Reverb ein bisschen anpasst. Ich bin halt großer Fan von Reverb-Ducking, dass dann eben halt, wenn es wenn das Trockensignal reingeht, der Reverb automatisch ein bisschen weggedrückt wird, aber halt effektmäßig, ne? Und das ist ja nicht ganz gleich das wie dem Masking, weil du dadurch einfach eine andere Soundgestaltung haben kannst, aber das Masking ist ja im Endeffekt dann, du kannst mehr Reverb geben, ohne dass es dir zukleistert, ne?
Genau.
Weil mehr Reverb ist ja grundsätzlich besser, immer, ne?
Mehr Reverb.
Mehr Reverb ist besser.
Ja, also ich war echt positiv überrascht davon. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es dann Arbeit im Mixing abnimmt. Ja, um zu gucken, hey, wo muss ich jetzt noch irgendwie da Frequenzen rausziehen, um Frequenzmaskierungen zu vermeiden, dass das dann irgendwie da rumsuppt. Also ich fand's cool und für 49 Euro Einführungspreis, später kostet es dann 55 Euro, kann man da echt nichts sagen. Und ich lese hier, es gibt ein Crossgrade von jedem bezahlten Isotope-Produkt für 38 Euro.
Das ist eigentlich ganz interessant, finde ich, dass es da einige Isotope-Produkte mittlerweile gibt, die deutlich billiger geworden sind, als was es früher so gewesen wäre. Ne? Also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen seit der Verschmelzung mit Native, dass da, ich sag mal, so eine neue Produktlinie entwickelt wird. Das war ja auch bei Trash. Trash wäre ja auch sehr, sehr billig jetzt. Die einfach im Low-Cost-Bereich ist, ohne jetzt wahrscheinlich an der Qualität einzubußen. Also nicht schlecht.
Ist so Wave-Style gefühlt, ne?
Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, es ist auch einfach jetzt diese riesige Menge an Produkten, die unter dem Namen Native Instruments jetzt verkauft wird. Da muss halt immer irgendwie eine Form von Angebot oder Sale sein.
Ja.
Ist halt so.
So. Willst du weitermachen?
Ja, gerne. News von Universal Audio. Eigentlich haben sie die komplette Range der Apollos mal überarbeitet. Ja, es ist jetzt Apollo X Generation 2. Was gibt's alles Neues? Es gibt erstmal die übliche Verbesserung, die es irgendwie bei jedem Audio-Interface-Upgrade gibt. Also neue Wandler drin. Das sind dann jetzt die neuen besten 24-Bit 192 Kilohertz Wandler. ja, ist ja immer so, ne? Also ja, immer das Tollste.
Die allerbesten.
Ja, ja, genau. Macht ja jeder, also das ist ja fein alles. Ne? Dann sehr, sehr cool, es ist eine Korrektur von Sonarworks direkt eingebaut, was mich so ein bisschen an RME erinnert, was nicht direkt Sonarworks ist, aber auch
Sonarworks. Ich wusste, Sonarworks, dass du das jetzt erwähnst.
Ja, wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, was aber auch Sonarworks-Profile importiert. Eine super Idee im Endeffekt, dass das jetzt direkt drin ist. Hat dann natürlich auch wieder den Vorteil, es sind ja die DSPs in den Apollos drin, da wird das dann direkt berechnet drauf und funktioniert dann sowohl für Monitore als auch Kopfhörer. Dann gibt es eine überarbeitete Auto-Gain-Funktion für die Preamps. Es gibt ein Bass-Management. Es gibt allgemein neue Monitoring-Modi für Surround-Modi. Eigentlich ist das alles so. Das sind jetzt keine Features, wo ich sagen würde, vielleicht abgesehen von Sonarworks, die du so total dick als Werbebotschaft irgendwo draufschreibst, sondern es sind so diese feinen Verbesserungen für spezielle Fälle. Unter der Haube, weißt du, wie ich meine?
Bin da völlig bei dir.
Ja.
Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich stört das Design.
Echt? Wieso?
Ich finde das Design noch nicht schön. Mich erinnert das an diese alten Universal Audio. Das sind ja jetzt so silber, ne? So.
Mich erinnern die total an die, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der klassische super teure Channel Strip. Wie heißt er?
Avalon.
Avalon, ja, genau. Irgendwie erinnert es mich total daran.
Ja, ich finde, es sieht eher, ja, aber das ist natürlich ganz, ganz objektiv, ne? So der Look.
Ja,
aber ich finde mein Apollo X8 schöner.
Deins ist ein schwarzes, ne?
Ja, so silber, so gräulich.
Gräulich, ja.
Mäßig.
Aber ich finde es schon schön, gefällt mir. Und eine Sache, die finde ich auch ganz cool, nämlich es gibt jetzt Plug-in-Scenes, was hauptsächlich für den Live-Bereich, glaube ich, gedacht ist. Aber
das fand ich cool.
Ja, ist vielleicht auch für Recording-Szenerien. Im Sinne von jetzt irgendwie beispielsweise Probe-Setups oder sowas ganz cool, dass man einfach per Knopfdruck oder per Fernsteuerung sämtliche Plugin-Settings wechseln kann. Sehr coole Sache eigentlich, ne?
Per MIDI dann, ne?
Ja, genau.
Auch.
Eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Dann gibt's natürlich.
Also in der Console dann zum Beispiel,
ja,
ne?
Richtig. Und dazu gibt's natürlich dann auch jetzt wieder neue Bundles, mit welchen Plugins, was auch immer dabei sind und sowas. Ich glaube, an der DSP-Leistung hat sich meines Wissens nichts geändert.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie auch noch jetzt mehrere Funktionen eingebaut haben, um Immersive bzw. Dolby Surround und so Geschichten zu vereinfachen.
Aber wahrscheinlich ist das mit der DSP-Leistung auch immer so eine Sache, weil das ist ja immer noch irgendwie die UAD-2-Plattform, glaube ich, die da so drin schlummert. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man die so einfach ändern kann, ohne dass alles kaputt geht. Wahrscheinlich kannst du einfach mehr Shark-DSPs draufknallen und dann ist es einfach noch mehr. Es gibt
jetzt hier nur einen Dual-USB-C-Anschluss.
Mhm.
Genau. Weißt du da was davon?
Nee, was das genau macht, weiß ich nicht.
Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar, neue Gitarren. Amp-Simulation.
Ja, ja, Plugin-mäßig geht ja sowieso alles dabei. Immer mehr. Ne? Das ist ja sowieso dann die Ausstattung, die sich je nachdem, welche Edition du kaufst, das ist ja auch nochmal ganz interessant eigentlich, dass du nicht nur das Interface an sich kaufst, sondern du entscheidest dich auch noch für eine Edition und je nachdem sind dann entsprechend viele Plugins dabei. Das ist ja immer wirklich das Bundle aus Interface und was dann an UAD-Zeug dazugehört. So, apropos Hardware, es gibt was Neues von SPL. Nämlich zwei neue Preamps. Es gibt den Pre-1 und den P8. Und ich finde gerade den Pre-1 sehr, sehr spannend. Wir haben es hier mit einem Dual, also einem Zweifach-Vorverstärker zu tun. Ist so ein bisschen gehalten in diesem neuen, ja, ist es dieses
Phonitor 1.
Ja, das ist Phonitor zum Beispiel. Also auch so ein bisschen dieses Hi-Fi-Design. Also sind keine 19-Zoll-Geräte, sondern halt mehr so Desktop-Geräte. Und
also der P8 schon, nur der Pre-1.
Genau, der Pre-1. Der aber ein Zweifach-Vorverstärker ist. Ne? Ein bisschen irreführend, der Name. Und wir haben halt zwei.
Das dachte ich auch gerade.
Zwei Eingänge, zusätzlich noch einen Hi-Z-Eingang auf dem zweiten Kanal, zwei Line-Ausgänge. Und dann haben wir die typischen Vorverstärkerfunktionen, also ein Low-Cut. Wir haben die aus dem Goldtube bekannte Flare-Schaltung. Nee, wer ist das? Goldmic, nicht Goldtube. Die man auch auf einen Konturmodus umschalten kann. Das ist ja eine Art von EQing, beziehungsweise ich glaube auch einer leichten Sättigung ist es beim Gold Mic, ne? Irgendwie sowas in der Art, also so ein bisschen Magic, die dazukommt. Ne? Phasendreher haben wir eingebaut und einen insgesamten Gain Range von, ich glaube, was war es, irgendwie 62 dB oder 64 dB? 62 dB waren es, die man dazugeben kann. Und der Preis ist interessant. Wir sind hier nämlich bei 599 Euro, was ich ziemlich günstig finde für ein SPL-Gerät.
Mhm.
Dazu gibt es dann noch eben den großen Bruder, kann man jetzt mal sagen, der P8. Das ist ein einfaches 19-Zoll-Gerät auf einer Höheneinheit. Und es sind 8 identisch aufgebaute Preamps. Die sind vorne auch, sehen die alle völlig gleich aus. Sind featuremäßig nicht ganz so groß ausgestattet. Also da gibt es zum Beispiel jetzt diese Kontur- bzw. Flare-Schaltung nicht drin. Dafür gibt es beispielsweise die Option, noch zusätzlich einen ADAT-Wandler mit reinzuhängen, um dann eben auch direkt die AD-Wandlung zu haben und dann per Toslink rauszugehen in ein Audio-Interface. Und ansonsten gibt es noch ein zusätzliches auf D-Sub-Buchsen ausgeführt, entweder 8-fach direkt Monitor-Ausgänge oder Recording, also Line-Ausgänge, laufen dann, glaube ich, auch parallel, wenn ich das richtig hier so sehe. Preislich sind wir hier bei unterschiedlichen Varianten. Die Standardversion kostet 1799 und die ADAT-Version 2099.
Ja, dann gab es noch so viele andere Sachen. Es gab zum Beispiel, Vokal hat neuen Kopfhörer rausgebracht, den Vokal Lenses Professional in der Price Range ungefähr, ich glaube, der liegt bei 699
genau.
Dollar. Und du hast auch noch ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Ne?
Ableton Move kam raus, lange angekündigt. Man wusste nicht genau, was es ist. Ein neues Instrument von Ableton. Also im Endeffekt, man kann nicht direkt sagen, dass es eine Push 2 Standalone in klein ist, aber es ist halt so ein kleiner, kompakter Controller, der aber trotzdem als eigenständiges Instrument dient. Dann hat Behringer seine Wing-Konsole mal wieder irgendwie ja, so ein bisschen mehr ans Licht gezerrt, weil irgendwie fände ich, die Wing-Konsole gibt es schon ein paar Jahre und es ist nicht direkt der Nachfolger vom X32, aber halt irgendwie schon so ein bisschen, aber sie ist irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt gibt's halt die Wing Compact und es gibt auch noch eine Rack-Version, die sind rausgekommen, dazu gab es ein großes Software-Update für die Hauptkonsole beziehungsweise jetzt natürlich dann auch für die kleinen. Studio One 7 ist erschienen und so weiter und so fort, also in der Woche war viel los.
Arturia hat noch was rausgebracht.
Arturia hat noch was rausgebracht, richtig, genau. LK Syntax als Softwareversion. Genau, als Software.
Einiges los gewesen. Die erwachen jetzt alle, bereiten sich alle vor auf das Weihnachtsgeschäft.
Genau. Es gab
neue Boxen
von Adam und so weiter und so fort.
Stimmt. Ist auch. Werden übrigens auf der Leadcon bzw. der Studioszene auch präsentiert.
Sehr cool.
Ja, würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, machen wir einen Deckel drauf.
Und so weiter und so fort. Ne?
Wir sehen uns dann alle auf der Studioszene.
Machen wir nächste Woche nichts?
Doch, stimmt. Klar, nächste Woche ist ja noch eine.
Jawohl.
Hast recht.
Dann erzähl uns doch einfach mal ganz kurz, wer kommt denn nächste Woche?
Martin Zobel von Analog Vibes ist nächste Woche.
Sehr cool.
Wir sprechen ein bisschen über DIY, also wie man quasi selber sein Equipment löten kann. Sie leiten ja auch die DIY-Area bei uns auf der Studioszene, wo ihr dann die Möglichkeit habt, einen Gain-Booster oder, was haben wir noch, eine Reamping-Box zu bauen. Das werde ich jetzt übers Wochenende auch mal machen, dass ich für nächste Woche vorbereitet bin. Ich habe nämlich noch die Reamping-Box vom letzten Jahr dabei und könnt euch kostenlos ein Cordial-Mikrofonkabel löten.
Geilo.
Ja. Und dann bei Beer and Gear könnt ihr euch auch noch einen reinlöten. Und,
sehr gut. Danach genau, aber also nicht mehr löten.
Gain Booster und Reamping Box kosten, glaube ich, jeweils um die 50 Euro. Mhm. Also ist eigentlich fast nur ein Selbstkostenpreis.
Ja.
Infos gibt es demnächst von mir auf allen Kanälen, wo ihr uns sowieso schon folgt.
Jawohl. Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Bassel, dass er uns hier in die Welt des Songwritings und gleichzeitigen Producings bzw. Mixings mitgenommen hat. Wer nächste Woche kommt, haben wir schon geklärt. Bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund, denn wir sehen uns zur gleichen Zeit am selben Ort wieder. Macht's gut und tschüss.
Ciao, macht's gut.